Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, schön, dass Sie dabei sind. Amerika ist das erste Stichwort, das ich mal in den Raum werfen möchte. Und zwar geht es um zwei Metropolen. Einmal um Mexico City, das immer mehr gentrifiziert wird. Und zum anderen nehme ich Sie mit nach New York, genauer gesagt nach Little Germany. Wir schauen uns also die Spuren der Deutschen an, die nach New York gekommen sind. Und von Metropolen geht es mitten in die Pampa, beziehungsweise auf den Berg. Es geht um Wander-Apps und um die Frage, ob sie wirklich besser als die gute alte Papierkarte sind. Dazu spreche ich nach den Nachrichten mit Wolfgang Warmuth vom Alpenverein Südtirol. Und in der Natur wollen wir bleiben. Wir reisen in den Norden Finnlands, nach Lappland. Und ganz zum Schluss feiern wir ein Fest in Griechenland, das selbst viele Griechen nicht kennen. Das muss aber nicht heißen, dass nicht inbrünstig gefeiert wird. Es que no te quiera war das von der Band Hello Seahorse. Und damit sind wir schon mittendrin, in Mexiko-Stadt. Die Metropole ist in den letzten Jahren immer beliebter für sogenannte Expats, also Migranten aus westlichen Ländern wie zum Beispiel den USA geworden. Und vor allem bei digitalen Nomaden, also denjenigen, die eigentlich von überall aus arbeiten können. Ja, warum nicht, denken Sie jetzt vielleicht. Ist ja eine spannende Stadt und vor allem auch nicht zu teuer. Ja, das stimmt, aber das macht was mit den Mieten in Mexiko-Stadt und auch mit dem Ambiente. Jenny Barke hat in der Stadt mit neu zugezogenen und Alteingesessenen gesprochen, wie hier zum Beispiel beim Salsa.
Sonntagnachmittag in Santa Maria la Rivera, einem Stadtteil im nördlichen Zentrum von Mexiko-Stadt. Joel Garcia Flores trifft die letzten Vorbereitungen für seinen allwöchentlichen Auftritt als DJ, legt eine Schallplatte in den Spieler, schiebt die Nadel des Tonarms auf die äußerste Rille der Platte, drückt ein paar Knöpfe seiner Anlage, verstellt einige Regler. Die Musica Caribeña soll optimal den Alameda-Platz beschallen, das Herz des Viertels.
Wir Mexikaner tanzen gerne. Ich bin durch Zufall DJ hier geworden. Ich habe eine große Schallplattensammlung, aber habe meist zu Hause gespielt. Nachdem ich einmal eingeladen worden bin, auf einer Party die Musik aufzulegen, meinten alle, das müssen wir wiederholen. Seitdem spiele ich jeden Sonntag hier. Es kommen vor allem Senioren, aber nach all den Jahren zieht die Feier auch Jüngere an.
Ob Cumbia, Salsa, Danzón oder Guaracha, seit nunmehr 13 Jahren spielt Joel auf dem Platz, dessen Wahrzeichen der Kiosk Morisco ist, eine Art Kuppelhalle mit Rundbögen im maurischen Stil. Für viele ist die sonntägliche Fiesta Tropical wichtiger Bestandteil ihres Lebens.
Die Feier ist pure Lebensfreude. Wir feiern unser Alter.
Es ist ein magischer Ort mit Leidenschaft für den Tanz und mit sehr guten Freunden, eine Lebensgemeinschaft. Wichtiger für mich als die eigene Familie.
Die sonntäglichen Tanznachmittage gehören hier, wie auch in anderen Stadtteilen der Megacity, zum Kiezleben. Die Kolonie Santa Maria la Rivera ist im 19. Jahrhundert entstanden. Bunte, zweigeschossige Gebäude mit hohen Bogenfenstern und kleinen, reich verzierten Balkonen im Jugendstil prägen ihr Bild. DJ Joel Garcia Flores lebt bereits sein ganzes Leben in der Colonia, 40 Jahre. Doch aus seinem Geburtshaus wurden er, seine Mutter und seine Geschwister vertrieben. Eines Tages kamen die Abrissbagger ohne Vorwarnung.
Sie haben das Grundstück verkauft, auf dem wir gelebt haben. Im Hof hinter unserem Haus hat ein Immobilienunternehmen ein luxuriöses Loft bauen wollen. Dafür war unser Haus im Weg. Eines Tages kam die Polizei, schmiss unsere Sachen auf die Straße und wir mussten gehen. Das war schrecklich. Alles, was wir hatten, haben wir verloren.
Am gleichen Tag wurde das Haus abgerissen. Joel hatte Glück im Unglück. Seine Familie konnte in das Haus seiner Großmutter ziehen.
Was passiert mit den Nachbarn, die hier keine Alternative finden?
Eine Frage, die sich die Bezirksbürgermeisterin von Santa Maria la Rivera, Sandra Cuevas, wohl nicht stellt. Ihr Ziel, aus kiezigen Vierteln mit gewachsener Nachbarschaft elegante Viertel entwickeln. Ihre Methode, Straßenkunst beseitigen, alte Gebäudestrukturen sanieren und dafür im großen Stil räumen. Cuevas begleitet die Räumungen teils selbst mit, medienwirksam in militärischer Kluft gekleidet. Das Potenzial ihrer Stadt hat sie erkannt. Im Frühjahr begrüßte sie auf einer Immobilienmesse internationale Investoren und ihre Unterstützer und ermunterte zum Kauf von Immobilien in Mexiko-Stadt.
Es kommen Immobilienfirmen, Banken und Notare, damit hier alle einen Kauf mit Erfolg abschließen können. Daran werden wir weiterarbeiten, denn nur so können wir eine tolle Stadt errichten.
Der Klang des Geldes, er hört sich so an. Überall in der Stadt wird gebaut. Große Apartmenttürme aus Stahl und Glas lösen kleine, pittoreske Kolonialgebäude ab. Seit 2019 gab es mehr als 3000 offizielle Zwangsräumungen. Die Pandemie hat diesen Effekt verstärkt. Einheimische haben ihre Jobs verloren und konnten sich ihre Mieten nicht mehr leisten. Oftmals wissen die Anwohner nicht um ihre Rechte, erklärt Daniela Sánchez Caro, Menschenrechtsanwältin und Aktivistin bei der NGO Coalición Internacional para el Habitat, kurz HIC, zu Deutsch Internationale Koalition für Wohnraum.
Die Bewohner der Wohnungen bekommen juristische Schreiben, sehr formal gehalten, die sie nicht verstehen. Teils wirken sie wie Drohungen. Wenn sie dies oder das nicht machen, drohen diese oder jene Strafen. Das ist für sie sehr verwirrend.
Nach Angaben der NGO HIC mussten während der Pandemie 30% der Hauptstädter die Stadt verlassen. Sie konnten sich die Mieten in ihren Vierteln nicht mehr leisten, ebenso wenig wie die damit verbundenen Preissteigerungen für Lebensmittel, Restaurants und weitere Dienstleistungen. Die Stadtbewohner sind verzweifelt. Immer wieder gehen sie wütend auf die Straße. Mexiko-Stadt ist kein Hotel. Mexiko-Stadt ist ein Zuhause, ist Heimat. Und nur der Wohnraum macht die Stadt aus, brüllt eine Demonstrantin durch ein Megafon. Für Menschen, die von Wohnungsnot, Verdrängung und Räumung bedroht sind, hat Daniela Sanchez Caro eine Art Mieterverein gegründet. Doch es brauche mehr als private Initiativen, so die Anwältin.
Ich würde mit dem Grundlegendsten anfangen. Ein Gesetz schaffen, damit Mietverträge Pflicht werden und die Miethöhe festgeschrieben wird. Ich sage das als Anwältin. Es fehlen die einfachsten juristischen Standards für das Wohnrecht. Dabei sind die so wichtig.
Viele Menschen leben nur mit mündlichen Zusagen in ihren Wohnungen, anderen nur mit befristeten Mietverträgen. Doch statt Regulierungen einzuführen, verstärkt die Stadtregierung ihre Bemühungen, Mieter mit Kaufkraft ins Zentrum zu locken. Ein neues Klientel erscheint besonders attraktiv: wohlhabende Ausländer. Die Pandemie war für diese Entwicklung ein Katalysator. Die weltweit einzigartig laxen Covid-19-Regeln in Mexiko lockten Tausende, sich hier anzusiedeln. Besonders beliebt, neben Santa María la Rivera, die zentralen Stadtviertel Juárez, Polanco, Condesa oder Roma. Die gleichnamige Netflix-Produktion Roma von 2018 hat viel zur Popularität beigetragen. In Schwarz-Weiß wird das koloniale Mexiko der 1970er Jahre romantisiert. Auch die 31-jährige Victoria hat es in die Roma gelockt. Auf die Frage, wo sie herkommt, antwortet sie: From planet Earth. Weltbürgerin sei sie.
Ganz einfach, weil ich die vergangenen 5 Jahre gereist bin. Ich habe in Malaysia für viele Jahre gelebt, in Südafrika, in San Francisco. Geboren bin ich in Russland, wo ich seit vielen, vielen Jahren nicht gelebt habe.
Sie und ihr Freund sind nur Untermieter. 3 Zimmer, 150 Quadratmeter, Monatsmiete 1.800 Euro. Die Untermiete sei immer noch günstiger als auf dem freien Markt für etwa 2.500 Euro zu mieten, so Victoria. Zum Vergleich, Mexikaner verdienen in der Hauptstadt monatlich etwa 400 Euro, weniger als 1/4 der aktuellen Monatsmiete von Victoria.
Im Vergleich zu San Francisco fühlt es sich okay an. Ich denke, es ist eigentlich billig.
Victoria ist Expat. Das sind eingewanderte Ausländer. Aber nicht die, die geflohen sind oder Asylanträge stellen müssen. Der Begriff beschreibt eher privilegierte Migranten, die mühelos mit ihrem Pass von Ort zu Ort ziehen können, oft mehrere Sprachen beherrschen, sich schnell einleben und von überall arbeiten können. Nach offiziellen Zahlen der staatlichen Statistikbehörde haben sich in den letzten 2 Jahren die Zahlen der Kanadier und US-Amerikaner, die mit einer temporären oder permanenten Aufenthaltsgenehmigung nach Mexiko-Stadt gezogen sind, mehr als verdoppelt. Doch die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Die lockeren Einwanderungsgesetze erlauben es, das Touristenvisum in Mexiko nach 6 Monaten mit einer Aus- und Wiedereinreise ohne Limit zu verlängern. So lebt auch Avery aus den USA hier. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Self-Love-Coach, also als Coach für die Selbstliebe. Nicht nur wegen der günstigen Mieten sei Mexiko-Stadt für sie attraktiv.
Als ich nach Mexiko-Stadt gekommen bin, habe ich instinktiv entschieden, hier will ich leben. Ein Hauptgrund ist das Wetter. Ich liebe das Essen. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Es ist für mich eine Sache der Energie. Obwohl es eine der größten Städte der Welt ist, fühle ich mich geerdet. Und mein Stadtteil Condesa ist voller Bäume. Hier ist eine riesige Expat-Community.
In ihrem Stadtteil Condesa ist Englisch vielerorts Umgangssprache. Spanisch muss man nicht lernen. Hippe Boutiquen, trendige Kaffeeketten mit Matcha-Latte und Yoga-Workshops im Park prägen das Bild. Dazu die renovierten Jugendstilvillen und Art-Deco-Häuser mit den typischen deckenhohen Fenstern, eingefasst in Metallrahmen im Industrial-Chic. Viel Licht, viel Grün, viel Wohnkomfort. Dem aktuellen sogenannten Expat-City-Ranking von 2022 zufolge ist Mexiko-Stadt im internationalen Vergleich eine der 3 lebenswertesten Städte für Expats. Nur noch Dubai und Valencia sind beliebter. Auch Airbnb hat die Wohnjuwelen für sich entdeckt. Influencer mit hunderttausenden Followern bewerben die Optionen.
Today I'm in Mexico, my favorite country for booking Airbnbs.
Heute bin ich in Mexiko, mein Lieblingsland, um Airbnbs zu buchen. Hier gibt es so viele fantastische und bezahlbare Wohnungen.
Schaut euch dieses Airbnb an. Das sieht aus wie eine typische mexikanische Nachbarschaft mit Innenhof, umlaufenden Geländer. Es ist alles renoviert. Die Architektur ist sehr intelligent, denn jede kleine Suite führt in den Innenhof, ist ein tolles Miteinander erlaubt.
Was die Influencer beschreiben, war hier früher Tradition. Generationenübergreifendes nachbarschaftliches Wohnen. Heute finden hier Touristen statt Nachbarn zusammen. 20.000 Airbnbs gibt es aktuell, 10% mehr noch als 2019. Bis zu 10-mal mehr können die Anbieter mit Airbnbs verdienen als mit mexikanischen Mieten. In der Condesa ist der Mietspiegel vergangenes Jahr um 40% angestiegen. Noch vor einigen Monaten förderte die ehemalige Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum diesen, wie sie es nennt, kreativen Tourismus, unterstützt Eigentümer beim Ausbau ihrer Wohnungen zum Airbnb. Ihr Amt hat Sheinbaum inzwischen abgegeben, um für die Präsidentschaftswahl 2024 kandidieren zu dürfen. Ihre Politik verfolgt die Stadt aber weiterhin. Wenn dagegen kein Protest mehr hilft und keine Petition Gehör findet, dann hilft wohl nur noch Beten, finden die Künstler Sandra Valenzuela und Jorge Baca.
Santa Maria la Juaricua, Patroni Madre.
Gemeinsam beten sie ihre selbst erschaffene Patrona an.
Sálvame de las malas prácticas.
Die Santa Maria la Juaricua, eine Schutzheilige gegen die Gentrifizierung.
Líbrame del desplazamiento.
Rette mich vor schlechten Praktiken, befreie mich vor der Verdrängung, der Räumung, der ausbeuterischen Mietsteigerungen.
Sálvanos de la gentrificación.
Beten sie. Gestaltet ist die Patronin als Hipster-Heilige, mit runder Brille und großem Hut. Und ihren Altar beten Opfer von Wohnungsnot und Gentrifizierung an. Doch Jorge Baca betont, dass er mit seiner erfundenen Heiligen nicht die verurteilt, die schön wohnen wollen.
Die Gentrifizierung ist weder die Schuld der Ausländer noch der Einheimischen. Die Gentrifizierung ist in Wirklichkeit die Bereicherung der großen Immobilienfirmen, die daran verdienen, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen und dabei zu verdrängen. Das sind die Übeltäter. Wir anderen sind alle Symptome und Opfer.
In Mexiko ist es nicht ungewöhnlich, zu Heiligen zu beten. Nicht immer entsprechen sie der reinen Kirchenlehre. So gibt es auch andere inoffizielle Heilige, zum Beispiel Jesus Malverde, der Patron der Kriminellen, oder Santa Muerte, der heilige Tod. Santa Maria la Juaricua ist ein Symbol. Aber es soll auch schon Jünger gegeben haben, die dank ihrer Anbetung einer Räumung entgangen sind, so Jorge Baca. Mehr noch als Heilige ist sie inzwischen Talisman einer Bürgerbewegung. Bürger, die im Gegensatz zu digitalen Nomaden bei den nächsten Wahlen eine Stimme haben, sagt Patrona-Erfinderin Sandra Valenzuela.
Die digitalen Nomaden wählen hier in Mexiko nicht. Die die Politiker wählen, das sind die, die vertrieben werden, wenn sich ihre Wohnung in ein Airbnb verwandelt. Eigentlich wäre es ein politisch sehr attraktives Thema.
Angebetet werden kann die Santa Maria la Juaricua in dem Stadtteil, in dem allsonntäglich Musica Tropical zum Tanzen einlädt, in Santa Maria la Rivera. Der Stadtteil gab den Künstlern die Inspiration für den Namen der Schutzheiligen. Der Tanz ist hier inzwischen politisch geworden. Denn die Bezirksbürgermeisterin Sandra Cuevas will dem DJ Joel Garcia Flores die Musik verbieten. Stattdessen soll ein Einkaufszentrum mit internationalen Ketten entstehen. Für ihre politische Vorstellung schickte Cuevas im Februar sogar Schlägertruppen auf den Platz, die die Senioren gewalttätig vertrieben.
Sie haben uns geschlagen. Sie haben mir mein gesamtes Equipment zertrümmert und meine lange gesammelte Schallplattensammlung konfisziert. Ich habe davon bis heute nichts wiederbekommen, habe fast keine Musik mehr.
Kritik von Medien, Anwohnern oder Aktivisten wies Sandra Cuevas zurück. Ihre Entscheidung, gegen den Lärm in ihrem Stadtviertel vorzugehen, werde sie nicht zurücknehmen, sagte sie dem mexikanischen TV-Sender Capital 21. Doch der Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist groß. Inzwischen hat sich eine Aktivistengruppe gegründet, sammelt Geld und Unterschriften. Unterstützung bekommt die Gruppe von überraschender Seite. Von Laura. Laura lebt seit 8 Jahren in Santa Maria la Rivera. Ursprünglich kommt sie aus London. Sie weiß, sie ist Teil des Problems, trägt zur Gentrifizierung bei. Das will sie ändern, indem sie sich politisch in ihrer Nachbarschaft engagiert. Die Gentrifiziererin geht gegen Gentrifizierung vor, sagt sie selbst. Neben politischem Engagement kämpft sie inzwischen auch privat gegen den Ausverkauf der Stadt.
Ich versuche, eine so nette Nachbarin wie möglich zu sein und habe aufgehört, Leuten zu sagen, wie sehr ich Mexiko-Stadt liebe und wie toll mein Kiez ist. Also, geht weg und kommt nicht her.
Go away, don't come.
Sie haben es gehört, bleiben Sie bloß weg aus Mexiko-Stadt, sagt diese US-Amerikanerin. Jenny Barke hat sie und andere in Mexikos Hauptstadt getroffen. Wenn ich Chinatown sage, dann sagt Ihnen das wahrscheinlich was. Vermutlich auch Little Italy. Das sind Stadtteile in New York, die wegen der Population aus den einzelnen Herkunftsländern zu kleinen Enklaven der jeweiligen Kultur geworden sind. Aber haben Sie schon mal von Little Germany gehört? Auch das gab es mal. Antje Passenheim ist auf die Spuren der Deutschen in New York gegangen.
What comes to mind? Bier, exactly.
Natürlich, Bier. Daran denken die Amerikaner, wenn sie an Deutschland denken. In New York auch zu Recht, erklärt der gebürtige Münsteraner Julian Woloch und zeigt auf ein tiefrotes Gasthaus im Süden Manhattans.
This was the first German brewery in New York, Peter Dörger Brewery.
1876 war es das erste deutsche Brauhaus von New York. Die Peter-Dölger-Brauerei mit der großen Bierhalle hat danach viele deutsche Namen gehabt.
Kerns Bierhall, Schulzes Bierhall, Fritzes Bierhall.
Lange bevor sie in den 1980er Jahren zum kultigen Drag-Club Pyramid wurde. Viele Spuren führen zurück in die Zeit, in der das heutige East Village noch Klein Deutschland war, sagt Künstler und Stadthistoriker
Woloch.
Zum Beispiel die Ottendorfer Library mit dem Schriftzug Freie Bibliothek, Lesehalle.
Das ist die allererste deutschsprachige Bibliothek, war aber auch die allererste Public Library hier in Manhattan.
Dort entstand auch die deutschsprachige New Yorker Staatszeitung, eine der ersten Zeitungen in den USA, deren Chefredakteur 1968 der Comedian Herbert Feuerstein war und die es online bis heute gibt. Das rote Gebäude mit den Terrakotta-Büsten wurde der älteste Zweig der New Yorker Stadtbibliothek, der Public Library.
Und daneben ist die, hier steht es auch dann, deutsches Dispensary, eine Klinik für die Armen. wo alle Ärzte halt eben auch deutschsprachig waren.
Damals war New York nach Berlin und Wien die Großstadt mit den meisten deutschsprachigen Menschen.
Und im Unterschied zu anderen Migrationsgruppen schafften sie ein ganzes Netzwerk auf Deutsch. Also es gab deutsche Krankenhäuser, deutsche Zeitungen, deutsche Bibliotheken, all diese Sachen, die man noch sehen kann, deutsche Schützenvereine.
Oder den Aschenbrödel-Kulturclub, später das La Mama-Theater, durch das übrigens Filmstar Robert De Niro schon als Kind rumlief, weil seine Eltern dort arbeiteten. Als Autor zahlreicher Comics hat Münsteraner Woloch schon viele Stories in Manhattan ausgegraben. Auf einem künstlerischen Faltplan machen er und der Schweizer Illustrator Simon Kina nun einen Teil wieder sichtbar, der New York geprägt hat wie kaum ein anderer. Little Germany wuchs nach der gescheiterten Märzrevolution 1848 auf 150.000 deutsche Einwanderer. Kleindeutschland wurde das erste ethnische Viertel in New York, vor Little Italy oder Chinatown. Seine Spuren locken längst nicht nur die Germans an. 41 Millionen US-Bürger haben deutsche Wurzeln, etwa der New Yorker Anthony Swartek.
Living in New York, I'm
hier in New York fasziniert es mich, wenn ich über deutsche Wurzeln stolpere. Ob das jetzt die vielen Namen an Straßen oder Gebäuden sind oder Geschichten. Ich lerne sehr gerne etwas über die Erfahrungen deutscher Einwanderer hier.
Always interested to learn about the German immigrant experience.
Kleindeutschland wurde nicht sehr alt. Im Juni 1904 besiegelte ein Schiffsunglück das Schicksal des Viertels. Ein Sonntagsschulausflug auf einem Dampfer endete in einer Tragödie. Beim Untergang der General Slocum im East River starben über 1000 Menschen, die meisten aus Little Germany.
Ein Feuer brach aus und dadurch, dass es keine Rettungsboote, keine Rettungsjacken und so weiter gab und die Leute konnten damals auch nicht schwimmen, sind über 1000 Leute gestorben, hauptsächlich Frauen und Kinder.
Nur 321 Passagiere überlebten. Sie und die Angehörigen der Opfer hielten die Erinnerung in diesem Viertel nicht mehr aus. Die meisten zogen fort. Kleindeutschland in Manhattan löste sich auf. Doch in der Erinnerung der New Yorker ist es bis heute lebendig.
Antje Passenheim war das über Little Germany, ein Viertel, das es mal in New York gab. Nach einer kurzen Nachrichtenpause erfahren Sie, warum Wander-Apps nicht nur hilfreich, sondern auch gefährlich sein können. Bleiben Sie also dran, wenn Sie sich in Zukunft nicht mehr verlaufen wollen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird kulinarisch interessant. Wir essen einen Rentiereintopf in Lappland. Allerdings schauen wir uns nicht das klassische winterliche Lappland an, sondern das sommerliche. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben.
Passierten wir das berühmteste Hotel der Welt. Ich sang dir ein Lied von ihm in der Stadt mit Loch, in einem verwirrten Land mit gekränktem Herz, über das jeder lacht oder standen am Reservoir, das gleißende Licht verwandelte alles in einen perfekten Tag und eine allumfassende Ruhe, die ich nicht kannte, zog mich in sich hinein und machte mir keine.
Und bevor wir uns auf Wanderschaft begeben, tauchen wir schon mal ein ins Grüne. Little Green von Joni Mitchell.
Born with the moon in Cancer. Choose her a name she will answer to. Call her green and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. Warmer there. So you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a nonconformer. Just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sore. Child with a child pretending, weary of lies you are sending home. So you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little green, have a happy ending. A little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be so.
Lasst mich in den Frieden weiterziehen und wandern. So heißt es im Liedtext von Das Wandern ist des Müllers Lust. Und ich finde, das beschreibt das Gefühl, das man beim Wandern hat, eigentlich ziemlich gut. Einfach mal rauskommen, Ruhe genießen, frei sein. Das geht allerdings nur so lange gut, wie man auf dem richtigen Wanderweg bleibt. Dafür waren früher, als das Lied entstanden ist, noch Karten da. Heute gibt es eine ganze Reihe von Apps, die uns beim Wandern helfen sollen. Wie zuverlässig die sind und worauf man bei Wander-Apps achten muss, darüber habe ich mit Wolfgang Warmuth vom Alpenverein Südtirol gesprochen. Er ist selbst ausgebildeter Bergführer und Geograf. Herr Warmuth, ersetzen die Apps die gute alte Karte?
Also aus unserer Sicht vom Alpenverein ist eine App eine super Unterstützung der Tourenplanung und Orientierung. Aber es sollte nicht das alleinige Mittel sein. Also das wichtigste Gut, was wir am Berg dabei haben, ist unser Kopf und unser körpereigener Orientierungssinn. Den sollte man schulen, den sollte man auch unterwegs immer aktiv haben. Wenn ich jetzt aber keinen guten Orientierungssinn habe und keine vollständige Tourenplanung gemacht habe und dann mich vielleicht von einer App richtig navigieren lasse. Also diese Funktion haben die Apps, dass man sich wirklich mit Richtungspfeil und Sprachnavigation über eine Bergtour navigieren lässt, dann bin ich vielleicht in einer ganzen digitalen Kette gefangen, wo ich nie richtig mich allumfänglich mitorientiert habe in meinen Sinnen. Und dann kann es sein, wenn das App, Handy ausfällt, die App ausfällt, dass ich dann dastehe und keine Ahnung habe, wo ich bin. Oder dass ich in ein Gelände reinkomme, dem ich nicht ganz gewachsen bin. Also das ist oft der Fall, dass dann Leute eben in Steigen stecken bleiben, weil sie sich nicht mehr weiter trauen, weil es einfach das zu schwierig ist, das Gelände für sie.
Man liest ja auch immer mal wieder von Unfällen, die passieren, die auch unter anderem durch vielleicht eine falsche Wegführung, durch eine App oder sowas ausgelöst wurden. Wie ordnen Sie das ein? Also wie kommt es dazu?
Das hat verschiedene Ursachen. Also einerseits haben wir in dieser ganzen digitalen Welt, also wir haben verschiedene Tourenportale, wir haben verschiedene Apps, wo verschiedene Quellen Inhalte publizieren können. Und da gibt es oft falsche Informationen, schlechte und genauso gut sehr gute Informationen. Da ist der Anwender, die Anwenderin gefragt, eben die Spreu vom Weizen zu trennen und das Ganze kritisch zu verwenden, dass man nicht blindlings etwas hinterherläuft. Dann ist die andere Seite, dass man vor allem bei Bergsportaktivitäten einfach eine vollständige Tourenplanung machen sollte. Also es reicht nicht, sagen wir mal, eine App wie Alpenverein Aktiv zu verwenden und nur ja, die Überschrift zu lesen und ein paar der Details und dann startet man zu einer Ganztagestour. Das spielt sich einfach nicht, weil dann habe ich vielleicht das Wetter nicht beachtet, ich habe vielleicht die Schwierigkeitsangaben nicht beachtet, vielleicht habe ich die falsche Ausrüstung mit dabei. Und deswegen ist es sehr wichtig, eine vollständige Tourenplanung zu machen. Und das ist eben gerade ein Umstand, der von vielen Leuten nicht gemacht wird. Und deswegen stöhnen auch alle Bergrettungs-, Bergwachtorganisationen alpenweit, dass sie immer mehr Einsätze haben. Und das nicht wegen verletzten Personen, sondern hauptsächlich wegen verirrten Personen, verstiegenen Personen, die keine oder nur eine mangelhafte Tourenplanung gemacht haben. Und meistens ist bei diesen Leuten dann eine App, ein Tourenportal mit im Spiel, wo sie eine Toureninformation vielleicht nur halbwegs konsumiert haben, aber eben keine vollständige Planung gemacht haben.
Das heißt, der Fehler liegt in dem Fall bei den Menschen, die die App bedient haben und nicht bei der App selbst. Würden Sie das unterschreiben?
Meistens schon. Also das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm, wie man ja so schön sagt. Das ist jetzt bei der Tourenplanung bei Apps auch nicht anders. Man kann die Verantwortung aber auch nicht vollständig von den Tourenportalbetreibern nehmen. Weil, so wie die Systeme gemacht sind, können unter Umständen alle Leute etwas unkontrolliert publizieren. So ist es bei Outdoor Active, Alpenverein Aktiv auch unter Umständen, aber genauso bei anderen Portalen wie Komoot auch. Also es gibt bei den meisten Portalen Inhalte von Community-Usern, also einfach registrierten Nutzern, die Sachen in sehr guter Qualität und wieder schlechter Qualität veröffentlichen können, aber diese Inhalte sind nicht redaktionell betreut normalerweise. Und dann gibt es bei Systemen wie Alpenverein Aktiv, genauso gut Outdoor Active, Inhalte von verifizierten Quellen, die eben einer redaktionellen Betreuung auch unterliegen. Und da ist schon die Verantwortung auf Seiten der Tourenportale, der Apps, dass man eigentlich mehr redaktionelle Betreuung machen sollte dieser Inhalte, dass eben ein Nutzer, eine Nutzerin dann nicht vor einer riesen Anzahl von Toureninformationen sitzt und dann einfach, weil die Übersicht fehlt, eine falsche Toureninfo verwendet, sondern dass man da einfach mehr schaut, dass weniger Inhalte, aber dafür bessere und redaktionell betreute Inhalte da sind.
Welche anderen Tipps würden Sie App-Userinnen und Usern noch geben?
Also ein ganz wichtiger Tipp ist, die Gratis-Versionen haben meistens nicht den vollen Funktionsumfang oder die beste Qualität dann. Und das unterscheidet sich dann vor allem im vorhandenen Kartenmaterial. Also bei Alpenverein Aktiv zum Beispiel ist in der Gratis-Version nur die OpenStreetMap zur Verfügung. Wenn ich aber was dafür zahle, habe ich noch andere Karten. Eben zum Beispiel die Landeskarten von Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich oder die Alpenvereinskarten. Und das ist eben ein sehr gutes Qualitätsmerkmal dieser App, dass man verschiedene Karten vergleichen kann. Denn gerade mit der OpenStreetMap gibt es eben auch Probleme. Also die OpenStreetMap ist eine sehr tolle Karte, die von vielen Freiwilligen weltweit erstellt wird. Aber es kann vorkommen, dass in der OpenStreetMap Steige eingezeichnet sind, die nicht markierte Wege sind, die vielleicht kleine Jägersteige sind Oder im schlimmsten Fall kann es vorkommen, dass da Steige eingezeichnet sind, die in Realität gar nicht existieren. Und wenn man jetzt Apps verwendet, die nur auf der OpenStreetMap basieren, dann habe ich unter Umständen das Problem, dass ich dann irgendwo in der Landschaft stehe und es gibt da eigentlich gar keinen Weg, obwohl die App und auch die Tourenbeschreibung, die über diesen Weg geroutet wurde, mir das vorgaukeln würde. Also mir bei Alpenverein Aktiv, also Alpenverein Aktiv ist ja ein Projekt des Deutschen, des Österreichischen und des Südtiroler Alpenvereins, haben da zum Beispiel eine eigene Quelle. Also wir haben Tourenbeschreibungen von unseren geschulten Autoren, die weltweit Tourenbeschreibungen erstellen und sich an die Qualitätsstandards der Alpenvereine halten sollen. Und wenn ich diese Tourenbeschreibungen verwende, dann gehe ich wirklich sicher, dass die Infos gut recherchiert sind und passen. Auf der anderen Seite gibt es wieder Tourenportale, die Tourenbeschreibungen rein aus KI generieren lassen. Also es gibt Portale eben wie Komoot, Bergfex oder AllTrails, die massenhaft Tourenbeschreibungen publizieren, die nur vom Computer erstellt wurden. Und das sehen wir sehr kritisch vom Alpenverein, weil wir denken, eine gute Tourenbeschreibung, vor allem im Bergsport, da wo es wirklich um sicherheitsrelevante Informationen geht, sollte nicht von einer KI erstellt werden, sondern wirklich von Experten vor Ort.
Also aufpassen bei der Wahl der Wander-App. Wolfgang Warmuth war das vom Südtiroler Alpenverein. Der hat gemeinsam mit den Alpenvereinen aus Deutschland und Österreich ein Tourenportal herausgegeben, das nur verifizierte Wandertouren vorschlägt. Alpenverein Aktiv heißt das. Das Gespräch mit Herrn Warmuth habe ich aus Termingründen schon am Donnerstag geführt. Down in the valley, where everything is green, I heard you singing and someone had seen you. Down in the valley, everything is green, and I heard you sing. Ein kleines Gedankenexperiment. Sie sind auf einer Landstraße im Norden Finnlands. Wälder, soweit das Auge reicht, dazwischen Seen und ab und zu ein kleines Städtchen mit hübschen Häusern. Rentierherden, die die Straße kreuzen, das Gefühl, ganz weit weg zu sein von allem, was sie stresst. So beschreibt meine Kollegin Sabine Lubrik-Klappland. Sie war im Norden der Region unterwegs und hat Natur noch einmal neu erlebt.
Regen tropft von den Ästen der dicht stehenden Nadelbäume, zwischen denen einige Birken hervorblitzen. Und es ist ziemlich kühl, nicht mehr als 8 Grad an diesem Julivormittag. Für Minna, eine resolut wirkende End-30erin im Outdoor-Outfit, bedeutet das aber nicht, dass sie mit ihren Gästen heute in der gemütlichen Blockhütte ihrer kleinen Ferienhausanlage bei Ivalo bleibt. Nein, mit Gummistiefeln und Regenkeps ausgestattet, geht es hinaus zum Waldbaden.
So let's touch different kind of structures around us.
Wir beginnen damit, um uns herum verschiedene Strukturen zu berühren. Findet etwas Hartes wie einen Stein, etwas Weiches wie Moos oder eine Flechte. Wie fühlen sich Birkenblätter an oder die Nadeln der Kiefern? Findet ihr etwas Nasses, etwas Trockenes? Experimentiert ein bisschen, findet wieder das Kind in euch und taucht in die Natur ein.
Unsere kleine Gruppe aus Deutschland, die in den nächsten Tagen den Norden Lapplands erkunden wird, stapft also los. Wir laufen über das unebene Gelände, mal auf weichem Moos, dann wieder sind spitze Steine zu spüren. Wir ertasten die Rinde an einem umgestürzten Baum, hören, wie der Wind die Birkenblätter rascheln lässt und entdecken im Wald zig Nuancen von Grün, Braun, Rot und Weiß. Am schwierigsten wird es zum Schluss, als wir das letzte Stück zurück zur Blockhütte rückwärts laufen sollen. Schritt für Schritt geht es da nur in Zeitlupentempo voran. Dann endlich ist der Ausgangspunkt der Runde wieder erreicht. Bei einem heißen Tee fasst Minna das Waldbadeerlebnis zusammen.
Wenn wir normalerweise im Wald unterwegs sind, sind wir mit etwas beschäftigt, so wie in unserem Leben überhaupt. Wenn wir uns beim Waldbaden aber jeweils nur auf ein Sinnesorgan konzentrieren, fühlt sich das vielleicht zuerst albern an, zum Beispiel wenn wir versuchen, die Beschaffenheit des Bodens durch die Sohlen der Schuhe zu spüren. Aber dabei konzentrieren wir uns und können für einen Moment all die Gedanken in unserem Kopf kurz ausblenden. Was muss ich noch einkaufen? Was beschäftigt mich in meinem Job? Und der positive Effekt nach unserer nur 700 Meter langen Runde ist umso größer.
Zum Wald, zur Natur hätten die Finnen eine ganz besondere Beziehung, sagt Minna. Gerade hier oben im Norden Lapplands, in Sapmi, der Heimat der Sami. Schon vor über 10.000 Jahren lebten ihre Vorfahren im hohen Norden Europas. Heute gibt es schätzungsweise noch 70.000 Sami, verteilt auf Norwegen, Schweden, Russland und Finnland. Einen tiefen Einblick in die Kultur des bis ins 20. Jahrhundert überwiegend nomadisch lebenden Volks bietet das Sida-Museum in Inari am gleichnamigen See, dem drittgrößten Finnlands. Im modernen Museumsgebäude erzählt eine interaktive Ausstellung von der Geschichte und dem Alltag der Sami, unter anderem mit Filmen, Audios und Touchscreens. Mit enormen Fotos unterschiedlicher Landschaften im hohen Norden zu den 8 Jahreszeiten, von denen die Sami sprechen. Und mit Hunderten von Exponaten, darunter Zelte und bunte, reich verzierte Kleidungsstücke, Waffen und Schmuck.
The oldest thing was we call it a chewing gum.
Unser ältestes Fundstück, wir nennen es Kaugummi, aber natürlich ist es keiner. Es ist Birkenharz, das man kaut, um es geschmeidig zu machen. Und dann kann man damit beispielsweise Risse oder Löcher in hölzernen Bechern oder Schalen reparieren. Archäologen haben es hier in der Region gefunden und wir können das Alter bestimmen. Es liegt bei etwa 10.000 Jahren.
Sagt Museumsführerin Minna mit merklichem Stolz, während sie ihre Gruppe trotz des anhaltenden Regens nun langsam nach draußen lotst. Denn auf dem Gelände gibt es viel zu sehen. Originale historische Häuser, die aus Dörfern der Region hierher gebracht wurden. Einen schmalen Pfad entlang geht es zu einem alten Blockhaus.
1850s.
Das Haus stammt ungefähr von 1850, bestand zunächst aus einem Raum. Es hatte diese kleine Feuerstelle. Der Rauch entwich direkt durch den Kamin im Dach. Sehr gut heizen konnte man damit nicht. Die Bewohner schliefen in warme Kleidung gehüllt auf Rentierfellen. Als sie zu etwas Wohlstand gekommen waren, kauften sie sich richtige Betten und bauten für die größer werdende Familie diesen zweiten Raum an. Man sieht hier, dass es für den Sommer auch eine Art Moskitonetz gab. Denn natürlich waren die Häuser nicht gut genug isoliert, um Mücken draußen zu halten.
Viele der alten Häuser im Freilichtteil des Sida-Museums stammen aus dem etwa 20 Kilometer entfernten Dorf Tiro. Ein Gebäude wurde bis etwa 1905 als Gericht genutzt. Aber auf dem Gelände sind auch Schlitten zu sehen, Fischfallen und eine baumhausartige Struktur zum Lagern von Vorräten.
Wie samische Familien in Nordlappland ihre Kultur und Traditionen im 21. Jahrhundert bewahren und weitergeben, darüber erfährt unsere kleine Gruppe mehr am nächsten Tag. Im Dorf Lemminjoki, einer Autostunde südwestlich von Inari. Hier liegt der Hof der Familie Palto. Mit Sohn Nils Heikki geht es per Holzboot in den Lemminjoki-Nationalpark, dem größten Nationalpark Finnlands. Der Fluss Lemminjoki hat sich über tausende von Jahren seinen Weg durch die Landschaft gebahnt, die von dichten Wäldern, Hügeln und Mooren geprägt ist. Sie sind Lebensraum unter anderem für Schneehuhn, Bergfink und Vielfraß, einem bis zu einem Meter großen Raubtier aus der Marderfamilie. Nicht nur die Vielfraße, auch wilde Rentiere wurden in dem Gebiet schon vor Hunderten von Jahren gejagt. Das belegen alte Fallgruben, die man im heutigen Nationalpark entdeckt hat. Und es wurde auch nach Gold geschürft. In den 1940er Jahren kam es zu einem regelrechten Goldrausch. Heute bringen Guides wie Nils Heikki ihre Gäste zu kleinen Flussläufen, in denen mit Glück vielleicht das eine oder andere Goldkorn zu finden ist.
Das ist eine Goldwaschpfanne. Ein solches Gerät benutzen auch die Profis, die sonst große Maschinen einsetzen für das letzte Sieben. Denn der Sand aus dem Flussbett wird so lange gewaschen, bis in dem Sieb nur noch schwere, größere Bröckchen bleiben, darunter vielleicht auch Gold.
Früher hätten auch einige der Sami-Familien Gold gesucht. Doch von Gold, sagt Nils Heikki, könne man nicht leben. Von Rentieren schon.
Als ich noch ein kleiner Junge war, wusste ich, dass ich Rentierhirte werden wollte, hier auf unserem Land. Denn das ist unsere traditionelle Lebensweise und die Arbeit mit den Rentieren ist abwechslungsreich. Im Sommer streifen sie frei durch den Wald und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden sie markiert. Man muss immer einen Zeitraum finden, in dem das Wetter dafür günstig ist. Wenn es sehr heiß ist, dann gibt es viele Mücken und dann kommen die Rentiere an bestimmten Orten zusammen. Es können bis zu 1000 sein. Wir markieren sie dann nachts, wenn es kühler ist, mit den Uhrmarken. Für mich ist das tatsächlich die schönste Zeit im Jahr, denn dann kommt die ganze Familie zusammen, arbeitet Tag und Nacht gemeinsam. Und wir sehen, wie viele Kälber geboren wurden. Und das ist dann für uns ein bisschen wie ein Zahltag.
Während Nils Heikki erzählt, erhitzt er über einer Feuerstelle Wasser für heißen Tee, versorgt seine Gäste mit vorbereitetem Rentierstew und setzt dann zu einem Joik, dem typischen Gesang der Sami, an. Mit dem Geschmack des würzigen Rentiereintopfs auf der Zunge und dem Joik im Ohr führt unsere Reise nun weiter Richtung Norden. Die Vegetation ändert sich. Immer weniger Bäume sind von der Straße aus zu sehen. Ein paar Birken, Büsche und Sträucher, die ziemlich winzerzaust daherkommen. Dazwischen Seen- und Moorgebiete. Es geht Richtung Utsjoki am Ufer des Tenoflusses, der die Grenze zu Norwegen bildet. Ein paar Kilometer vor dem Ort kommt der langgezogene Mantosee in Sicht, an dessen Ufer das Kirchhüttendorf aus dem 18. und 19. Jahrhundert liegt.
These houses have been here maybe 100 years or 200 years.
Die Gebäude sind zwischen 100 und 200 Jahre alt. Manche sind original, andere Nachbauten. Und heute ist das Dorf ein Freilichtmuseum. Früher lebten die Sami mit ihren Rentieren in den gebirgigen Gebieten der Region und zogen mit ihren Tieren umher. Aber 4 bis 6 Mal pro Jahr kamen sie hierher, gingen zur Kirche, tauften ihre Kinder, handelten aber auch miteinander, denn es gab hier einen Markt. Außerdem wurde über wichtige Angelegenheiten für die ganze Gemeinde gesprochen.
And they take care of the community.
Erklärt Pfarrerin Pervi, während sie uns zwischen den verwitterten Holzgebäuden entlangführt und in einige der Häuser hineinschauen lässt. Manche sind massiv gebaut, andere aus Holzknüppeln, zwischen denen Moos und Flechten für Isolierung sorgen. Pervi selbst kam in Finnlands nördlichste Gemeinde als Vertretung des langjährigen Pfarrers. Sie hielt Gottesdienste in der stattlichen Kirche oberhalb des Museumsdorfs, die der russische Zar Mitte des 19. Jahrhunderts bauen ließ. Und fuhr zu weiteren Orten im Gemeindegebiet, mitunter ziemlich lange Strecken.
In Nuorgam there is also a small old
Zum Beispiel ging es zu einer kleinen Kapelle in Nuagam. Das ist rund 50 Kilometer von hier entfernt. Im Sommer ist das kein Problem, dorthin zu fahren. Im Winter kann das schon schwierig werden. Aber ich habe ein deutsches Auto. Bis jetzt hat mich das nicht im Stich gelassen.
I have a small, nice, very good German car. Volkswagen.
Winter, in denen es kaum hell wird, Sommer, in denen die Sonne nicht unterzugehen scheint. Daran habe sie sich als Städterin erst einmal gewöhnen müssen, sagt Pervi. Doch wenn man sich darauf eingelassen habe, dann sei die Lebensqualität eine ganz besondere, hier oben, hoch im Norden Lapplands.
Sabine Loprig hat sich in der nördlichsten Region Finnlands umgeschaut. Von Finnland geht es jetzt nach Griechenland. Und zwar nicht, um am Strand zu liegen, sondern um ein Fest zu feiern. Andromana heißt das und wird in Westmakedonien zelebriert. Kennen Sie nicht? Ja, ich auch nicht. Aber tatsächlich auch viele Griechen nicht. Marianti Milona ist ins abgelegene Bergdorf Theskati gefahren, um Andromana zu erleben.
Der Wind pfeift mir kalt in den Nacken und durch die Gassen des Städtchens The Scati erst recht, als ich am Freitagmorgen nach Ostern dort eintreffe. Es ist Anfang Mai. Das orthodoxe Osterfest ist gerade zu Ende gegangen. Doch hier oben, in der circa 4000-Seelen-Gemeinde Westmakedoniens, wartet man auf die warmen Frühlingstage bisher vergebens. Ich trage feste Wanderschuhe, dicke Socken und eine gesteppte Windjacke. Andernfalls ist auf diesen circa 850 Höhenmetern irgendwo zwischen dem Götterberg Olymp und den Felsenklöstern bei Kalambaka kein Durchhalten möglich. Ich bin aber nicht ohne Grund nach The Scati gefahren. Genau genommen sind es zwei Gründe und diese gehören eigentlich zusammen. Zum einen, weil der Ort für seine besonderen, selbstbewussten Frauen bekannt ist. Zum anderen, weil es hier oben noch alte Frühlingsfeste gibt. Und diese gehen bis auf die Antike zurück. Während an diesem Tag im ganzen Land ein wichtiges orthodoxes Kirchenfest gefeiert wird, das Fest der lebensspendenden Quelle, findet in The Scati und nur in The Scati etwas ganz anderes statt. Es heißt Andromana. Und was das genau ist, das beschreibt die 12-jährige Vasiliki, die ich auf dem zentralen Dorfplatz kennenlerne, so.
Es handelt sich um einen Tanz auf drei Ebenen. Es ist der Abschiedstanz für Ostern. Wir sagen Ade zu Frau Ostern, der Paschalia. Wie Sie sehen, ist Ostern bei uns eine Frau. Wir heißen damit den Frühling willkommen. Dabei tanzen und singen die Frauen im Kreis. Als krönenden Abschluss bilden junge Männer einen Turm, den Andromana-Turm. Wir sagen auch Pyramidenturm dazu. Diesen Brauch der Andromana, den gibt seit Jahrhunderten nur bei uns.
Das Besondere am Fest der Andromana ist, wie mir viele Bürger aus The Scati an diesem Tag immer wieder bestätigen, dass es nicht nur von den alten Menschen in der Dorfgemeinde gelebt wird. Andromana wird seit Jahrhunderten weiter tradiert, weil gerade die jungen Leute es so sehr lieben. Noch ist der Kulturverein mit den letzten Vorbereitungen zugange. Ein plötzlicher Nieselregen erschwert die Aktionen im Freien. Doch dass dieses Fest deswegen abgesagt werden könnte, das kommt hier niemandem in den Sinn. Auch nicht der jungen Valentina, die in diesem Jahr zum ersten Mal mitsingen und mittanzen wird.
Ich komme jedes Jahr zu Andromana auf den Kirchplatz, bei jedem Wetter, egal ob es warm ist oder regnet. Das ist ein ganz wichtiger Brauch. Wir verabschieden uns von Ostern und wir alle empfinden dabei etwas Fröhliches im Herzen. Man kann es schwer in Worte fassen. Es ist eine Aufbruchsstimmung. Alle sind positiv aufgeladen und du erfreust dich am Anblick der Tänze.
Bevor es losgehen kann, treffen sich ca. 50 Frauen, alle in eleganter Sonntagskleidung. Das ist ein Jackett, ein Rock in allen möglichen Farben und dazu feine Schuhe mit Absätzen. Und sie sind schön geschminkt, alle von dem Gemeindehaus. Chrysoula Sotiri ist der Kopf und das Herz des Kulturvereins von The Scati. Noch ist etwas Zeit, bis das ganze Spektakel beginnt. Ich nehme sie mir zur Seite und suche die Stille. In den Räumen des Kulturvereins kann ich sie über die Andromana besser ausfragen. Die junge Frau hat sich intensiv mit der Geschichte dieses Festes beschäftigt und organisiert die Frauentreffen und das Einüben der Lieder im Voraus.
Das Fest der Andromana, übersetzt Mannesmutter oder Mutter der Männer, heißt so, weil die Formation der Pyramide von Männern gebildet wird. Aber der Interpretation sind keine Grenzen gesetzt. Wenn zum Beispiel der eine versucht, auf die Schultern des anderen aufzusteigen, sich dann weiter auf ihn stützt, um so hoch wie möglich zu gelangen, dann symbolisiert das die Bemühung des Menschen, es weit in seinem Leben zu bringen. Im übertragenen Sinne heißt es, etwas zu erreichen, was nicht leicht zu erreichen ist. Spirituell gesehen
hieße das, den Himmel zu fassen. Und das, was bei diesem Versuch nie fehlen kann, ist, was den Männern im Leben Halt bietet, nämlich die Person der Mutter, das Mütterliche in allen seinen Ausdrucksformen. Aus religiöser Sicht betrachtet symbolisiert es aber auch die Mutter Gottes, die nach Christi Kreuzigung und Auferstehung den Schmerz über diesen Verlust erträgt und den Menschen als Vorbild dient, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Nach einem Leidensweg haben die Menschen das Bedürfnis nach einer psychischen Erlösung, Befreiung, Auferstehung und damit das Bedürfnis, sich zu erheben, vor allem innerlich, psychisch. Ich glaube, es ist dieses Gefühl der Erlösung, das manche von uns bei diesem Fest empfinden.
In Griechenland wird das Fest der Andromana einmalig nur in Vescati gefeiert. Etwas Ähnliches ist uns in Europa vielleicht noch aus Katalonien bekannt. Dort gibt es die Pyramidentänze, doch ob beide Regionen in einem engen Zusammenhang gestanden haben könnten, das ist bisher noch nicht erforscht. Charakteristisch im makedonischen Vescati ist jedenfalls das Zusammenspiel von Tanz und Gesang. Vom langsam trägen, traurigem zum schnellen, lebensbejahenden und hoffnungsvollem übergehend. Dass die jungen Männer auf der Pyramide eng miteinander verbunden sind, symbolisiert das Versprechen nach Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit in einer Region, die schon immer unter kargen Böden und Wasserknappheit zu leiden hatte. Chrysoula Sotiris Begeisterung über das Fest des Andromana-Brauchtums wirkt auf mich ansteckend, weil sie so interessant davon erzählt.
Was ich spannend finde, ist, dass viele Lieder unsere Verstorbenen herbeirufen. Bei Andromana kommen alle zusammen, die Lebenden und die Toten. Wir möchten, dass die verlorenen Seelen mit uns gemeinsam feiern. Viele Lieder handeln davon. Jetzt könnte man ja sagen, an einem solchen Tag der Freude und des Festes ist es doch recht widersprüchlich, an den Tod zu denken und die Toten sogar zu besingen. Doch für uns ist es nicht ungewöhnlich. Es gibt in Griechenland ja immer noch die Tradition der Klagelieder und der Klageweiber, die die Toten singend beweinen oder weinend besingen. Zum Beispiel im Lied »Heute, wo wir Frau Ostern feiern«. Hören Sie mal, wie das klingt. Eine Mutter unterhält sich mit ihrer toten Tochter und beklagt ihre Abwesenheit.
Σήμερα δέσπο πασχαλιά, ώρες ημέρα να σπριμέρα, λέλε δέσπο μου, ώρες ημέρα να σπριμέρα, λέλε δέσπο μου.
Die Mutter singt, alle Mädels sind zu Ostern erschienen, nur du nicht, und fordert die Tochter auf zu kommen, weil sie ihr kleines Kind allein gelassen hat. Aber die Tote antwortet ihr, gib meiner Kleinen einen Apfel von unserem Apfelbaum und Trauben von unserem Weinstock, damit sie aufhört zu weinen. Und wenn das nicht reicht, dann schaufle Erde auf und lege sie zu mir, weil ich sonst den Schmerz nicht ertrage. Es sind Worte, die unter die Haut gehen, Klagelieder, die in Griechenland furchtlos das Leben mit dem Tod vereinen.
Εγώ θα πω το να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και το πιο φιλοσοφημένο στίχο που ίσως να υπήρξε ποτέ.
Wir sollten auf keinen Fall das Lied mit dem höchsten philosophischen Ansatz vergessen zu erwähnen. Es ist das letzte Lied, bevor die Männer die Andromana-Pyramide bilden. Alles Gute, Paschalia, und komme gern wieder im kommenden Jahr. An diesem schönen Fest bist du gekommen, gut ist's, denn wer weiß schon, was im nächsten Jahr sein wird. Jetzt leben wir, dann sterben wir und gehen an einen anderen Ort. Man braucht nur diese einzelnen Zeilen zu verinnerlichen, um zu erkennen, dass alles im Leben zu Ende geht und niemand ewig leben wird. Aber es gibt eben immer die Hoffnung, dass alles irgendwie irgendwo weitergeht.
Ja.
Auf mich wirkt jedenfalls niemand hier oben deprimiert oder traurig. Allenfalls sind alle ein wenig melancholisch berührt. Und ja, der Vortrag mutet ganz sicher archaisch, mystisch und geheimnisvoll an. Jedoch immer mit der Prämisse, im Hier und Jetzt zu leben. Und in diesem Bewusstsein erscheinen die persönlichen Schwierigkeiten und Probleme auf einmal so banal und nichtig. Vielleicht wird durch Andromana den Menschen die Furcht vor dem Tod genommen, denke ich. Als nächstes erzählt mir Chrysoula Sotiri von einer weiteren Besonderheit.
Die Frauen beginnen zu singen und zu tanzen, aber sie tanzen nie mit den Männern zusammen. Im Fall der Andromana treten Frauen und Männer, obwohl sie gemeinsam auf dem Platz sind, immer getrennt auf. Das heißt, sie bilden separate Tanzreihen. Dabei entstehen schon mal bis zu 6 Frauenkreise, aber nur ein Männerkreis.
Stamatia ist eine andere Frau, die ich an diesem Tag kennenlerne. Sie ist geborene Australierin und erst mit 22 nach Thescati emigriert, weil ihre Eltern von hier stammen.
Ich bin aus Australien weggegangen, nicht um in Griechenland zu leben, sondern nur, um in Thescati zu sein. Und freue mich umso mehr über die Einzigartigkeit dieses Festes. Ich finde, wir sollten seine Bedeutung aufrechterhalten. Seit dem letzten Jahr kriege ich immer Gänsehaut, wenn wir beginnen, die Lieder zu singen. Ich habe erst nach und nach verstanden, welche Kraft von der Andromana ausgeht. Mich überrascht daher nicht, dass es die Frauen sind, die die Andromana weitertragen und aufs Neue immer wieder aufleben lassen. Ich weiß nicht, ob du es von den Griechen in Deutschland auch so kennst, aber die Frauen aus Thescati, die in Australien leben, stehen bei vielen Veranstaltungen und kulturellen Ereignissen immer an vorderster Front. Vermutlich sind weibliche Stärke und Selbstbewusstsein wichtige Merkmale der Frauen von Thescati.
Tatsächlich wirken die Frauen von Thescati sehr dynamisch auf mich. Überhaupt erlebe ich hier oben einen recht entspannten Umgang zwischen den Geschlechtern. Warum das so ist, kann mir niemand so genau erklären, aber es sind vorwiegend die Frauen, die hier vieles entscheiden. Wieder draußen auf dem Kirchplatz zurückgekehrt, lerne ich Kleopatra und Maria kennen. Die beiden Cousinen sind seit 30 Jahren beim Fest der Andromana aktiv. Sie verraten mir, dass sich die Frauen in Thescati recht gut verstehen. Da gebe es keine Zwietracht untereinander, erklären sie mir.
Wir packen immer alles gemeinsam an hier. Und sind alle gut miteinander befreundet. Bei uns ist das selbstverständlich. Männer lassen wir unter sich sein. Wir Frauen können dann alle gut miteinander reden. Vielleicht spielt ja die Andromana ein heimliches Spiel mit uns. Aber tatsächlich sorgen wir, dass dieser Brauch weitergeht. Und wir sehen, von Jahr zu Jahr kommen immer mehr junge Frauen hinzu.
Und dann ist es endlich soweit. Aus einer der Gassen, die auf den Kirchplatz münden, tauchen die Frauen singend auf. Sobald sie den Platz erreicht haben, beginnen die Tänze. Nach circa 30 Minuten betreten junge Männer den Platz und bilden eine Pyramide. 7 stehen unten und verbinden sich zu einem Kreis. Dann treten 6 auf ihre Schultern und 2 weitere stehen ganz oben und halten sich fest. Sie machen ein paar Schritte, während die Frauen einen Kreis um sie gebildet haben. Die Stimmung und die Dynamik der Lieder sind jetzt anders. Sie klingen nicht mehr traurig, sondern kraftvoll. Der Tod in der Natur scheint überwunden. Ein neuer Jahreszyklus beginnt. Neues Leben entsteht, bricht auf, voller Freude. Ein junger Mann, der mit auf der Pyramide ist, heißt Yorgos. Der nimmt mich später zur Seite und erklärt:
Andromana wird nur von Männern gebildet. Aber du sollst wissen, wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir die Frauen sehr respektieren und lieben. Wir halten Andromana am Leben, weil wir nicht möchten, dass diese Tradition verloren geht.
Schließlich lerne ich nach der Aufführung auch Jana Pibila im Café kennen. Sie ist mehrfache Mutter und Großmutter. Die meisten ihrer Kinder und Kindeskinder sind Frauen. Sie hat genug dafür getan, sagt sie im Scherz, dass die Frauen und die Andromana hier oben überleben.
Es ist ein einzigartiges Fest. Vor allem die Stimmung, die mit dem letzten Lied entsteht, sie geht dir unter die Haut. Gute Reise, Frau Paschalia, und mögest du wieder zurückkommen und uns so vorfinden, wie du uns verlassen hast, und vielleicht sogar noch etwas besser. Jetzt feiern wir eine gute Zeit, denn wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird. Mal leben wir, mal sterben wir und gehen über in eine andere Welt. Die Frauen von Descati senden diese Botschaft in die Welt hinaus und warten auf ein Echo.
Mariante Milona hat Andromana in Westmakedonien gefeiert. Mit Petrus Klampanis endet der Sonntagsspaziergang für heute. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen und Wochen in den Nachrichten schon mitbekommen. In Spanien haben viele Menschen genug von Tourismus. Zuletzt sind am gestrigen Samstag tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den Übertourismus zu demonstrieren. Unter anderem darum wird es nächste Woche beim Sonntagsspaziergang gehen. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und sag bis bald.